Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Karin Weigel und ich begleite Führungskräfte dabei, dass der Laden läuft. Ja, und die Begleitung von frisch gebackenen Führungsfrauen liegt mir dabei ganz besonders am Herzen und diesen Frauen ist dieser Podcast auch vorrangig gewidmet. In der heutigen Folge geht es um Mut und dazu habe ich Sabine Buiten eingeladen. Sabine ist Lebens- und Sozialberaterin, sie ist systemische Coach und Mentaltrainerin und begleitet Frauen dabei, mutig zu sein und aus ihrer Komfortzone zu treten. Also sich zum Beispiel aus ihrer Starre und dem Aushalten zu befreien, und zwar immer dann, wenn es ihnen reicht. Also zum Beispiel in ihrer Beziehung, in ihrem Job oder auch allen anderen Situationen in ihrem Leben, aus denen sie ausbrechen wollen. Mit über 30 Jahren im Finanz- und Wirtschaftsbereich inklusive Führungsposition hat Sabine nicht nur langweiliges Herumreden oder Ausreden satt, sondern sie packt an und sie weiß auch ganz genau, wie man die Dinge in Bewegung bringt. So war sie also auch Mitbegründerin eines unternehmensinternen Frauennetzwerkes, das alle Frauen unabhängig von ihrer Position oder Abteilung stützt und fördert. Sabine ist in ihrer zweiten Ehe meistens glücklich, wie sie sagt, verheiratet. Sie ist stolze Mama einer erwachsenen Tochter und teilt ihr Wiener Zuhause mit 3 Miezekatzen, die ihr Leben mit einem ständigen Chaos und gleichzeitig aber auch jeder Menge Freude bereichern. Heute sprechen wir darüber, was Mut wirklich bedeutet und wie du dich befreien kannst, wenn du das Gefühl hast, festzustecken. Ja, natürlich gibt es auch wieder 3 Tipps für dich als Leaderin. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Sabine. Ich freue mich, dass wir heute endlich Zeit gefunden haben, nachdem es ja ein paar Mal jetzt gar nicht klappen wollte. Und dass wir uns heute über das Thema Mut und Komfortzone unterhalten.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Man muss nur dranbleiben und dann schaffen wir schon. Gott sei Dank.
Genau. Sabine, die erste Frage, die ich all meinen Gästen stelle in meinem Podcast, ist: Was wolltest du denn als Kind oder als junges Mädchen werden? Und was hat das mit deinem heutigen Job zu tun?
Ja, ich bin froh, dass ich schon gewusst habe, dass das die erste Frage ist, weil bei mir ist ja die Kindheit schon ein bisschen her und ich habe drüber nachgedacht und es waren tatsächlich 2 sehr unterschiedliche Träume damals. Das erste war Lehrerin, weil natürlich ich hatte eine coole Volksschullehrerin und die war immer so ein bisschen mein Vorbild und gleichzeitig war immer so ein bisschen dieses Archäologin und irgend sowas ausgraben und Schätze suchen und dann habe ich gern Mikroskope gehabt, also so irgendwie forschen. Wurde natürlich beides in den Keim erstickt, also bin ja dann einen ganz anderen Weg gegangen. Ich habe so ein bisschen versucht, diese Brücke zu finden, aber es hat schon etwas mit dem zu tun, was ich jetzt mache. Also ich grabel da schon gerne in den Schätzen der Frauen, die sie so in sich herumtragen. Und so ein bisschen Lehrerin bin ich halt auch, indem ich halt trotzdem gerne erzähle oder Mut mache oder ja, inspiriere, sagen wir es mal so.
Du hast dich ja dem Thema Selbstermächtigung verschrieben. Jetzt ist es ja oft so, dass man als Coach sich die Themen aussucht, die einen selber auch so eine Spur weit begleitet haben im Leben. Was sind denn so die triftigsten Gründe für Frauen, dass sie in ihrer Komfortzone bleiben, dass sie nicht ihr volles Potenzial leben? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Also die Erfahrungen, die ich sowohl bei mir selbst als auch in meinem beruflichen Umfeld, im Angestelltenverhältnis, auch in der Selbstständigkeit sehe, sind: erstens einmal, wir Frauen wollen so oft die sozialen und gesellschaftlichen Erwartungen erfüllen. Wir sind so oft im Außen in diesem, was erwarten sich andere von mir, und bleiben halt dann selten bei unseren Wünschen. Weiters ist auch diese Angst vor Zurückweisung. Mit dem können wir Frauen oft sehr schlecht umgehen. Wir wollen halt alle lieb gehabt werden und dieses Anecken ist immer ein bisschen unangenehm. Und gleichzeitig wollen wir uns auch vor Misserfolgen schützen, weil auch das ist wieder so ein, wenn ich scheitere, ist das ein komplettes No-Go, weil man darf ja nicht scheitern. Und eben dieses, wir wollen nett sein, wir wollen mit niemand anecken, ist auch gleichzeitig, dass wir Konflikte vermeiden. Und das braucht man einfach, wenn man aus der Komfortzone geht. Also es ist unweigerlich, dass man halt mit irgendetwas in Konflikt gerät.
Weil irgendwem anderen nicht gefällt, dass man sich verändert. Richtig. Oder etwas Richtig. Verändert
Richtig, im eigenen ja. Leben. Mhm. Das ist im beruflichen wie im privaten Umfeld ist es immer so. Und ich warne jetzt auch meine Kundinnen immer vor, also wenn die jetzt anfangen zu arbeiten, Wird es, falls du einen Partner zu Hause hast, wird es daheim ungemütlich für den und dann wird es auch für dich ungemütlich, weil du wirst es aushalten müssen. Und gleichzeitig auch im Job, weil die Vorgesetzten, die Kollegen oder Kolleginnen sind dann verwirrt, wenn man auf einmal Nein sagt und sagt, mache ich nicht oder ich gehe jetzt nach Hause, weil ich habe noch was vor.
Du hast gesagt, die Erwartungen anderer erfüllen ist ein Thema, Angst vor Zurückweisung, aber auch das Thema Angst vor Misserfolgen, also sich davor zu schützen. Ist das etwas, was sehr typisch ist für Frauen im Speziellen? Oder
Ich
siehst du
glaube
das bei
ja,
Männern auch?
bei meiner, also meine Wahrnehmung ja. Ich glaube, dass es bei Männern zum Teil schon auch gibt, aber da ist es einfach gesellschaftlich anerkannt. Ja. Die geben sich oder geben sich untereinander die Erlaubnis zu scheitern, weil dann ist halt ein Versuch. Also die definieren das, glaube ich, anders. Und die dürfen auch dominant sein, die dürfen sich auch durchsetzen. Da ist es eher so cool. Und bei Frauen hat es immer noch so diesen Touch. Die ist zickig, die ist bissig, das hat immer noch so ein bisschen was Negatives, wenn Frauen sich dann durchsetzen und ihren Weg gehen wollen. Es ist gesellschaftlich ganz anders immer noch angesehen wie bei Männern.
Aber ist das nicht auch etwas, also zumindest, ich habe das immer wieder so erlebt, dass auch wir Frauen einander gegenüber sehr kritisch sind und auch sehr genau beobachten, was denn eine so macht, eine andere so macht und dann vielleicht oft nicht so im unterstützenden Modus sind, sondern das eher ja, bewerten, negativ bewerten.
Ja, bin
Also
ich voll
da ist
bei
schon einmal so ein
dir. Ja.
Unterschied, auch der Umgang Männer
Ja.
miteinander, die das eher sachlicher abhandeln und wir Frauen, die wir da schneller mal persönlich nehmen, ist das so ein Unterschied?
Zum Teil ja. Also ich hatte ja auch einmal das Vergnügen, in der Autobranche zu arbeiten und da war ich von Männern umringt. Also da kann ich sagen, da habe ich auch Sachen beobachtet und erlebt. Das war auch nicht fein. Das war ziemlich fies teilweise. Also die haben es ja ganz schön eingeschenkt. Untereinander auf eine andere Art und Weise, muss man halt auch sagen. Ich glaube, dieses Mythos Stutenbissigkeit oder was auch immer, es gibt es zum Teil, aber man darf es nicht überbewerten und ich bewerte es nicht über, weil ich weiß, es gibt es bei Männern auch. Also ich bin ja sehr lang im Vorstandsbereich als Assistentin tätig gewesen und da habe ich auch schon, da geht es auch nicht fein zu, da sind ja meistens Männer, muss man halt auch sagen. Aber natürlich beobachte ich es auch bei Frauen und ich versuche durch meine Arbeit und durch Aufklärung und Vorbildwirkung es auch ein bisschen gegenzuwirken und sagen, eben dieses Role Model, dieses Unterstützen. Wir brauchen das noch mehr, weil es eben zu wenige von uns in Führungspositionen gibt. Und wenn sie es da sind, müssen sie, sollten sie halt auch Frauen nachholen. Und da dürfen wir schon noch ein bisschen mehr hinschauen. Aber auch wenn Frauen untereinander einen Konflikt haben, wird es auch schon immer als Stutenbissigkeit ekler Frauen. Und bei Männern ist es, na klar, die gehen in Konkurrenz, cool, Macho, ja, toll. Haben wir auch wieder diese unterschiedlichen Bewertungen.
Was bedeutet Mut für dich persönlich? Wann bist du mutig in deiner Welt?
Wann bin ich mutig in meiner Welt? Also Mut ist für mich, wenn ich einfach rausgehe aus meiner Komfortzone, wenn es anfängt, ein bisschen zum ungemütlich werden, wenn ich nervös wäre, man denkt, boah, ja. Aber genau das ist das Wichtige, weil wir können nur mutig sein und uns weiterentwickeln, wenn wir raus aus unserer Komfortzone gehen. Wenn wir immer so in dieser gemütlichen Blase bleiben, können wir nicht mutig sein, weil da brauche ich nicht mutig sein, da funktioniert ja alles. Aber wenn ich halt so ein bisschen etwas ausprobiere oder verändere, da braucht es einfach Mut. Und da geht es ja nicht um ob es gelingt oder ob ich wirklich Erfolg damit habe, allein, dass ich es probiert habe und versucht habe, finde ich schon der Erfolg an sich.
Jetzt ist es ja nicht so, dass man einfach so aus der Komfortzone steigt. Also es muss schon so ein gewisser Schmerzpunkt da sein, ne? Was war denn
Meistens,
so
ja.
dein mutigster Moment im Leben?
Mein mutigster Moment im Leben, ich glaube, da gibt es wirklich zwei große Knackpunkte und darum switche ich immer so gern zwischen Job und Privatleben hin und her. Also einerseits war dieses Mutige, mit einem kleinen Kind aus einer Ehe zu tanzen, die nicht mehr passt hat. Und das war für mich eine wirklich sehr schwierige Entscheidung, weil es in meiner Familie niemanden gibt, der das gemacht hat, obwohl es vielleicht nicht so schlecht gewesen wäre.
Also dein Kind war ja noch sehr klein, ne?
Ja, meine Tochter war 4. Wir haben in einem Haus gewohnt, wo man sich natürlich, ja, du hast doch finanzielle Herausforderungen miteinander, du musst da dann quasi das alles aufteilen, du nimmst deinem Kind den Vater, was weißt du, die ganzen Geschichten, die man sich erzählt, und gleichzeitig aber zu wissen, Ich war damals 29, wo für mich endgültig der Entschluss klar war, ich kann so nicht mehr weitermachen. Das ist schon schwierig gewesen, weil finanziell, emotional, trotzdem von außen bewertet, na, darfst du das überhaupt? Das war für mich schon für mich einer der mutigsten Momente. Und ein Jahr danach habe ich nach fast 15 Jahren in einer Bank meinen Job gekündigt. Und das war schon, also die Entscheidung war eine Spur leichter, weil das war immer so, wenn ich die Scheidung durchzogen habe, was soll da noch schwieriger sein? Also es war schon für mich auch ein sehr mutiger Moment, weil ich habe auf Abfertigung alt, also ich habe auf Geld verzichtet. Ich habe von einem Tag auf den anderen wirklich gekündigt und bin nicht mehr hingegangen, weil ich extrem viel Urlaub und so gehabt. Und habe meiner erklärt, ich gehe da nicht mehr rein und fertig und habe das auch durchzogen. Und meine Familie ist ein bisschen vom Sofa geflogen, wie ich gesagt habe, so diesen tollen Bankjob, der ja sehr angesehen war, den gebe ich jetzt auf und mach was, komm, also mach was anderes, ich gehe da weg, weil ich halte das nicht mehr aus. Und es waren beide Entscheidungen wichtig und gut. Und die haben es sicher am meisten geprägt für alle Wege und Entscheidungen danach.
Was war denn da, wie du diese Entscheidung getroffen hast oder kurz bevor du diese Entscheidung getroffen hast, was war denn da so dein inneres Gefühl? Wie hat sich das angespürt?
Also für mich hat sich so angefühlt, ich beschreibe das immer wie ein Mantel, der mir schon so zu klein ist, ich halte den nicht mehr aus. Dieses, wie ich jetzt meine Kundinnen bezeichne, mir reicht es, mir steht es, Oberkante, Unterlippe, das geht einfach gar nicht mehr.
Also wirklich
Diese,
so
ja,
eingeengt fühlen.
eingeengt, dieses, es passt einfach gar nichts mehr. Ja. Ich kann da keinen Tag mehr so weitermachen, ohne dass ich auf der Strecke bleibe. Und der Körper hat mir schon auch genug Symptome gezeigt, ja, in Form von unterschiedlichsten Erkrankungen und Symptomen, dass ich gemerkt habe, na, das kann ich für mich nicht so weitermachen und ich kann das auch für mein Kind nicht. Und irgendwann, wenn diese Entscheidung dann so, oder wenn man dann wirklich sagt, ich tue es, dann ist dieser nächste Schritt nicht mehr so schwierig.
Was war denn das, was du gelernt hast durch diese Schritte, wo du heute sagst, boah, das ist immer noch eine ganz wichtige Ressource für mich?
Was ich gelernt habe, ist es wirklich rauszugehen, auch wenn man Angst hat oder wenn man Bedenken hat und nicht in großen, überdimensionalen Schritten zu denken, sondern einfach es in kleine Häppchen zu portionieren. Das ist okay, wenn ich jetzt Job wechsle, was werden etwas, was mich interessieren würde? Wie kann ich es innerhalb oder kann ich vielleicht innerhalb der Firma mich verändern? Also einfach so portionsweise herrichten, dass ich es schaffen kann, ohne dass ich gleich einmal scheitere beim ersten Schritt und gleichzeitig sich Unterstützung holen. Weil mit irgendeinem Netzwerk, Freundin, Mentor, was auch immer, geht es einfach leichter. Weil wir haben immer so das Gefühl, wir müssen alles schaffen. Na, oder eben Vorbilder, die es schon geschafft haben, dorthin schauen und sagen, wie hat die das gemacht? Ohne Neid, sondern mit, wow, cool, die hat das geschafft, ich möchte es auch.
Das heißt, wenn wir so konkret das Beispiel Jobwechsel hernehmen, jetzt ist jemand schon in einem wirklich sehr belastenden Job und verschiedene Rahmenbedingungen passen nicht mehr. Was wären denn so aus deiner Erfahrung heraus oder das, was du so, wie du deine Klientinnen anleitest, was wären denn so erste kleine Schritte, die man machen kann? Also wie klein sind die dann?
Ja, wie klein sind denn? Das sind so eben diese Minischrittchen, dass ich sage, erstens einmal, was ist eigentlich wirklich etwas, was ich gerne machen möchte? Das ist ein bisschen Träumen, ja. Weil oft vergisst man ja total, kann ja nichts und das ist ja oft an den Selbstwert dann schon sehr nagt, wenn man so unbefriedigt in einem Job ist. Ja? Und dann sagen, okay, was gäbe es vielleicht in der Firma? Okay, Firma gibt es nichts. Wo könnte man außerhalb was suchen? Einmal Bewerbung. Lebenslauf einmal alles aktualisiert haben, falls was ist, dass wir schon alles beieinander haben. Gibt es in meinem Umfeld irgendjemand, mit dem ich sprechen könnte und sagen, hey, du arbeitest in der Firma, das würde mich interessieren, gibt es vielleicht da einen Job? Gibt es eine Ausbildung, die mir, und das muss jetzt nicht ein dreijähriges Studium sein, vielleicht gibt es nur einen kleinen Kurs, der mir schon ein bisschen helfen könnte. Kann ich mir vielleicht sogar ein bisschen Auszeit leisten, dass ich sage, ich mache einmal 2, 3 Monate nichts und komme einmal zu mir, um mich zu spüren und sagen, wo sollten die Reise hingehen? Mich einmal zu sortieren, bevor ich in irgendeinen Panikmodus in eine Richtung renne, die nicht passt. Ich habe auch noch so dieses Reframing, das ist immer so ein schönes Tool. Aber wenn ich jetzt im Moment, und das war bei mir bei beiden Situationen, natürlich konnte ich nicht von jetzt auf gleich kündigen oder von jetzt auf gleich mich scheiden lassen, aber Ich habe mir bis zu dem Zeitpunkt meine Situation einmal so halbwegs hergerichtet, dass ich es irgendwie noch ertrage, und habe aber im Hintergrund meine Pläne geschmiedet, ja, und habe vorbereitet und habe halt einen Plan gehabt. Und dann erträgt man diese Situation noch ganz gut eine Zeit lang.
Weil man eben merkt, man tut was schon und man bewegt
Genau,
sich da schon raus
genau,
und das ist nicht mehr
genau.
so die massive Stagnation dann, ne?
Genau. Also ich erzähle meinen Kunden dann immer diese Geschichte, du hast ein schiefes Bügel im Wohnzimmer hängen. Das musst du aber zeitlang anschauen, gib ihm einen schönen Rahmen, eben vom Reframing her. Ich mache jetzt einen schönen Rahmen, dann kannst du es noch eine Zeit lang anschauen und dann haben wir das Bügel auch weg und geben ein cooles Bügel rein. Und dann ist perfekt. Ne?
Meine Erfahrung ist ja auch, gerade in der Arbeit mit Frauen, wo ja oft eben dieses Thema ist, auch mal, ich kann den Job nicht kündigen, weil es geht ja ums Geld in den meisten Fällen. Muss ja irgendwie meine Kinder versorgen, vor allem wenn man
Ja.
alleinerziehend ist, aber auch wenn man nicht alleinerziehend ist, ist das oft ein Thema, wo kommt dann mein Geld her? Und auch dieser Glaubenssatz, mit dem, was ich gerne mache, kann ich kein Geld verdienen. Wie gehst du mit diesem Glaubenssatz um, wenn du damit konfrontiert wirst? Oder wie bist du selber damit
Wunderschön,
umgegangen in deiner Situation?
wunderschön. Kenne ich ja von mir. Also die Glaubenssätze sind ein großartiges, wichtiges Tool, weil das kennen wir alle. Und ich habe mir das auch lang genug erzählt und nicht einmal, auch fünfmal. Also ich predige in meinem Coaching nichts, was ich nicht selber durchlaufen habe. Also ich bin 3, 4 Mal in Jobs gewesen, die mich kaputt gemacht haben, wo ich wirklich so frustriert war und haben mir gedacht, ich kann nicht kündigen, weil ich bin alleinerziehend. Na, ich bin schon dabei, man kann nicht gleich kündigen, aber man kann einen Plan haben, dass man kündigt, ja, und dass man vielleicht mit dem, was man gerne hätte, vielleicht gibt es wirklich Jobs, mit denen man nicht gleich Geld verdient oder gar nicht Geld verdient, aber dann kann man ja so eine nicht Schwarz-Weiß-Lösung, sondern eine Grau-Schattiert-Lösung finden und sagen, okay, ich mache etwas stundenreduziert, was mir Geld bringt, und fange an, langsam dieses Business nebenbei aufzubauen. Ist natürlich anstrengend, aber es funktioniert. Und natürlich kann man hinterfragen, stimmt es wirklich, ob ich mit dem kein Geld verdienen kann? Wer erzählt mir diese Geschichte? Ich selber oder Mama, Papa, Lehrerin, Freundin? Da kommen ja alle. Wenn du irgend so eine Entscheidung planst, reden auf einmal ganz viele Menschen in deinem Umfeld mit und bestärken und befeuern noch diesen Glaubenssatz. Und da darf man auch hinterfragen. Stimmt er noch? Gehört er mir noch? Warum bestärken mich die so in diesem Glaubenssatz? Weil sie vielleicht selber Angst haben?
Ja, und gehört der Glaubenssatz überhaupt mir, ne? Oder ist
Ja,
das etwas, was ich einfach
ganz genau.
beobachtet habe bei
Ja,
anderen
ja.
früher?
Und
Und
darf
dann
der auch noch
Omas, Tanten,
weiterziehen?
Onkels,
Ja, genau.
Eltern
Genau. Der
das erzählt haben.
darf einfach vielleicht auch weiterziehen, ja, oder ihn anzunehmen und so, okay, das ist vielleicht ein Teil von mir, aber darf ihn einfach abholen und sagen, so liebe Angst vor Armut oder liebe Angst vor sie oder Unsicherheit. Schön, dass du da bist, großartig, du beschützt mich, aber wir dürfen auch weitergehen.
Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, den Mut zu finden, aus der Komfortzone zu steigen. Kann es nicht auch mutig sein, in der Komfortzone zu bleiben?
Es kann tatsächlich manchmal mutig sein, wenn ich vielleicht mich einmal sortieren muss. Ja? Wenn ich einmal sortieren muss und sage, so wie ich gesagt habe, einfach im Panikmodus rennen, weil ich jetzt einfach das Gefühl habe, es muss jetzt was passieren. Es macht manchmal Sinn, sich kurz zu sortieren, in der Komfortzone zu bleiben, Kraft zu sammeln, aber dann sollte man sich rausbewegen. Und dann muss man aufpassen, ob man halt dann nicht stagniert und dann sich irgendwo wieder es sich gemütlich macht, sondern ob es dann wirklich losgeht. Oder ob es nur eine Ausrede ist und sagt, man muss ein bisschen Kraft tanken, nein, 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 ja. Ob man sich eine volle Ausrede erzählt oder ob es wirklich Zeit ist, weil man so ausgebrannt, so müde ist, dass man sagt, jede Entscheidung, die ich jetzt treffen würde, wäre einfach nicht aus meinem richtigen, kraftvollen Ich, sondern das kommt nur aus einer Panik heraus. Also da ist, muss ich sagen, unterstütze ich es schon sehr, dass ich sage, wir machen jetzt einmal Kräftigung, wir schauen, dass wir zu uns kommen und bleiben wir mal in dem, wo wir uns gut wohlfühlen, damit wir dann ordentlich losstarten können.
Welche, ich nenne es jetzt mal so Tricks, hast du denn für Menschen, also was wären das so Tipps und Tricks, die du Menschen mitgeben kannst, wenn sie aus ihrer Komfortzone steigen wollen, aber das immer wieder mal aufschieben? Es gab ja da so in den 80er Jahren, du kannst dich sicher erinnern, von der ERV, Das Lied, ja morgen fange ich ein neues
Ja,
Leben an und wenn nicht morgen, dann übermorgen oder vielleicht
ja.
irgendwann.
Na, es ist, das haben wir wieder bei diesen Minischritten, ja, dass man sagt, das sind wirklich Minischritte aus der Komfortzone, die man schaffen kann, wo man halt leicht einen Erfolg gleich sieht und den auch wahrnehmen kann, weil der macht Mut für mehr. Ja, und diese Minischritte können jeden Tag so eine kleine Herausforderung sein, wie jetzt rufe ich wirklich einmal den und den an, der mir schon mal die ersten Tipps geben könnte. Oder morgen sage ich dann echt zu der Kollegin einmal, na, das mache ich nicht. Also so Minischritte setzen und gleichzeitig die festhalten. Also alle meine Kundinnen kriegen immer diese lustige Aufgabe, Erfolgstagebuch, Glückstagebuch, Dankbarkeitstagebuch. Also eben in Form eines Erfolgstagebuchs festzuhalten und sagen, heute habe ich das gemacht, heute ist mir das gelungen, um das auch wirklich plakativ vor sich zu haben und sagen, na, ich habe nicht nichts geschafft, ich habe die Woche dreimal Nein gesagt, ich habe die Woche drei Mails rausgeschickt, ich habe meinen Lebenslauf überarbeitet. Das ist schon viel, ne? Und gleichzeitig Verbindlichkeit zu schaffen, ebenso einen Buddy, eine Unterstützerin, eine Mentorin zu suchen, wo ich sage, du, ich habe das jetzt vor und ich möchte es bis dann und dann, möchte ich da anfangen. Weil immer, wenn man das mit jemandem verspricht oder mit jemandem bespricht, kann das ein bisschen nachhaken und sagen, du, hast du schon das Mail an den und den geschickt? Oder gleichzeitig, ich mache das auch bei meinen Kundinnen, wenn ich dann irgendeinen coolen Artikel oder so lese, schicke ihr das und sage, schau dir, oder eine coole Veranstaltung, magst du da nicht hingehen? Weil dann hat man zumindest jemanden zweiten, der einen ein bisschen pusht und unterstützt, liebevoll. Ohne Bewertung, ohne Hinterfragen, sondern einfach nur, ah, du willst es, ich gehe mit dir diesen Weg.
Welche Person des öffentlichen Lebens, welcher Promi zum Beispiel, verkörpert denn für dich Mut? Und was macht diese Person denn so mutig für dich?
Ich habe diese Fragen, über die stelle ich, über die denke ich immer sehr viel nach, ich tue mit Vorbildern immer so schwer. Ich finde Menschen mutig, wenn jetzt spontan ein Beispiel denke an diese Greta Thunberg, egal wie man zu der steht, oder die Shen, die einfach so ein Thema leben und einfach rausgehen und sich nicht drüber nachdenken, ob da was draus wird, ob da was Großes draus wird, ob da was Kleines draus wird, sondern weil die für ein Thema so brennen und dann so eine Welle auf einmal, so dieses Friday Future Geschichtel, ich meine, es ist doch unfassbar, ja. Egal wie man zu dem Thema steht, die hat schon eine ordentliche Welle ausgelöst, weil ihr das Thema so wichtig war. Und das finde ich einfach großartig, dass so Menschen einfach aufstehen und sagen, ich finde es einfach nicht in Ordnung, ich will was verändern. Und dann Menschen mitreißen, weil sie es ehrlich meinen. Solche Menschen finde ich einfach extrem inspirierend. Und egal wie groß oder klein der Erfolg da ist, das finde ich inspirierend und solche Menschen braucht es einfach mehr.
Jetzt haben wir vorher gesprochen darüber, dass es hilfreich ist, sich Unterstützung zu holen, auch von anderen. Gibt es auch sowas wie die Möglichkeit, sich selbst zu coachen? Und wenn ja, wie macht man das?
Also absolut, weil ich sage, es ist auch für mich wichtig, weil ich kann meine Kundinnen nur immer schrittweise begleiten. Ich kann nicht 24/7 bei ihnen sein und man gibt ein paar Inputs, man erarbeitet etwas und die Umsetzung erfolgt im täglichen Leben, im Alltag. Und da ist es wichtig, auch da dran zu bleiben. Und dieses Selbstcoachen, dieses, wenn man halt einmal sagt, okay, ich probiere es allein, sich selbst zu fragen, ja, das, was hindert mich wirklich? Woher kommt die Angst? Was würde ich machen, wenn die Angst nicht da wäre? So spielerisch herangehen, ja. Und da kann man es dann wieder runterbrechen auf diese kleinen Schritte. Was ist, wenn ich jetzt ganz mutig bin, würde ich dem eine Mail schreiben. Ja, dann, was passiert? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Der schreibt mir nicht zurück oder die schreibt mir nicht zurück. Oder ich kriege eine Absage. Ja, mei, aber ich habe es probiert. Ich habe Hackerl, ich habe es probiert. Und dann kann ich sagen, okay, cool, ja. Und da ja mir aus dem Mentaltraining komme, dieses Visualisieren hat, ist schon eine wichtige Sache, sich auszumalen. Wie wäre es, wenn ich jeden Tag aufstehe und voll happy bin mit meinem Job oder glücklich bin mit meiner privaten Situation, ob in Partnerschaft oder nicht, das ist vollkommen wurscht. Wie wäre es, wie würde ich mich fühlen, wenn ich jetzt ganz mutig mein Chef sagt, na, mache ich nicht. Und gerade mit Gefühlen zu arbeiten ist wichtig, weil dann spür ich es. dann geht es in jede Zelle. Anfangs ist vielleicht nur komisch, ja, aber da kann man sich auch langsam herantasten. Ja. Das ist so wie mit dem sich selbst zu sagen, ich liebe mich, wird am Anfang nicht funktionieren, aber ich kann ja sagen, ich akzeptiere mich so, wie ich bin und ich mag mich so, wie ich bin. Und dann halt auch in größeren Schritten denken. Und sich dafür auch wirklich belohnen. Für jedes Miniteil, was ich geschafft habe. Und großartig. Super. Du bist halt um 4 Uhr heimgegangen und hast was Schönes gemacht und bist nicht wieder bis 7 im Büro gesessen. Und das dann halt aus dem ergibt sich dann wieder diese Liste, die man führen kann und sagen, im letzten Monat, wenn ich so einen schlechten Tag habe und sage, ist wieder nichts weitergegangen, kann ich dann nachlesen, stimmt nicht. Ich habe das und das sehr wohl geschafft. Und wenn ich das lese, habe ich dann auch wieder dieses gute Gefühl und sage, ich bin am Weg.
Was mir auch immer sehr geholfen hat, das ist auch eine Frage, die ich selber bekommen habe von einem Coach, sicher auch schon gute 25 Jahre her, und die mir so einprägend in Erinnerung geblieben ist, dass sie mich bis heute begleitet. Und das ist die Frage, wenn jetzt zu diesem einen Thema, das dich gerade beschäftigt, ja, also wo du jetzt gerade das Gefühl hast, du solltest eine Entscheidung treffen, wenn das die letzte Entscheidung ist, die du für dieses Thema in deinem Leben treffen kannst, die allerletzte, nur noch diese eine, wie würdest du dich entscheiden? Und mir hat das damals irrsinnig geholfen, weil es war in der Sekunde völlig klar, wofür ich mich entscheide. Und das fand ich einfach immer so hilfreich, sich auch mit dieser Endlichkeit auseinanderzusetzen. Ja. Weil wir wissen ja wirklich nicht, vielleicht ist das auch die letzte Entscheidung, die wir treffen. Ne?
Absolut, ja. Das ist gut, großartig, ja. Mehr mag ich mitnehmen, ja. Weil es schon auch ist, ich bin jetzt auch keine 20 mehr und merke das als Thema, das hat mich auch sehr gepusht mit diesem Hin und Her, soll ich die Ausbildung und soll ich, das hat mich dann schon getrieben. Man dachte, wie lange willst du noch zuwarten mit einem Traum, den du hast? Weil wenn ich es nie probiere, kann ich nicht wissen, ob es aufgeht, ja. Und natürlich gab es da in meinem Umfeld diese Einflüsterer, was mit Coaching und das mache ich eh schon so viel und da. Ich habe Gott sei Dank einen sehr pragmatischen Holländer zu Hause. Und mein Mann hat sagt immer diesen einen Satz, ja, stimmt, es gibt von allen viel, aber es gibt nur Sabine Buiten. Und damit hat er halt recht. Natürlich gibt es von allen viel, aber jede Person ist einzigartig und das darf man sich halt dann auch immer mitnehmen und ich kann eh nicht die ganze Welt retten. Es reicht mir, wenn ich halt die Zielgruppe betreuen darf, die mir eh am besten liegt. Ja. Also das hat schon, das glaube ich schon, das mit der Endlichkeit und das wissen wir nicht, das kann mit 20 genauso wie mit 85 sein, wissen wir alle nicht. Das ist ein guter Input, ja, zu sagen, wie lange will ich meine Zeit und mein Leben verschwenden. Nicht so, soll ich, ja.
Ja, und dann das Zweite, was mir immer wieder begegnet und auch durchaus selber manchmal mir so in den Weg kommt, ist so die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt?
Großartig, ja.
Wie gehst du mit dieser Frage um? Du wirst es sicher auch kennen.
Ja, also der richtige Zeitpunkt, da fällt mir halt wirklich das mit der Scheidung ein. Also wie oft ich da hin und her überlegt habe, gerade an dem Kind festzumachen, ist es gescheiter, solange es noch im Kindergarten ist, ist es gescheiter, wenn es in der Schule ist. Es war gefühlt irgendwann der Moment, wo ich aufgestanden bin, haben wir gedacht, es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, es wird nie passen. Ja. Also wie lange willst du noch warten? Ich glaube, ich hätte natürlich schon 2 Jahre früher machen können und gefühlt, ja. Aber ist wie es ist, ja. Das ist hätte, hatten, bla bla bla. Der richtige Zeitpunkt ist nie. Der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt.
Der richtige Zeitpunkt ist dann, wenn der Druck so hoch ist, dass man es nicht mehr aushält und dann ist wahrscheinlich der richtige Zeitpunkt.
Das ist schon allerletzte Eisenbahn. Manchmal wäre es besser, schon ein bisschen vorher die Bremse anzuziehen, aber wir Frauen wissen sind sehr leidensfähig, weil es uns ja irgendwie auch so gelernt wird mit dem sei dankbar und sei froh, dass du einen Job hast und sei froh, dass du einen Mann hast und
Das ist in unserer Generation noch sehr drinnen, ja.
Ja. Also die jüngeren Frauen haben das schon zum Teil weniger, die haben aber dafür andere
Herausforderungen,
um Dinge zu stemmen. Also.
Jetzt, wenn man so den Schritt aus der Komfortzone macht und dann auch durchaus motiviert ist und jetzt hat man dich an seiner Seite und macht seinen Plan und seine Schritte und so, dann gibt es aber da trotzdem auch Tage, wo man den Durchhänger hat, wo man alles hinterfragt, bezweifelt, ob es die richtige Entscheidung war, wo gar nichts läuft, also wo alles schief zu gehen scheint, so, ne, wo man das Gefühl hat, man fällt jetzt gerade noch einmal ins Loch, jetzt war man mutig und ja, das goldene Zeitalter ist noch nicht angebrochen.
Ja, das kennt man. Ja.
Was ist denn dein Geheimtipp, um an solchen Tagen wieder in einen guten Zustand zu kommen?
Ja. Also das kenne ich sehr, sehr gut. Also da nehme ich mich nicht aus, die habe ich auch immer wieder. Ich habe zudem sogar dann irgendwann einen Blog geschrieben, weil ich es auch immer wieder beobachtet, diese Bad Days. Für mich ist es, glaube ich, am allerwichtigsten an solchen Tagen echt besonders lieb zu sich selber zu sein und es einfach anzunehmen. Ja. Das ist, ich habe das letztens irgendwann so einen netten Spruch gelesen, dieses Positivdenken hat nichts damit zu tun, dass man sich ständig alles schön redet. Positivdenken hat auch damit zu tun, dass man an schlechten Tagen dran glaubt, dass es auch wieder dass gute Tage wieder kommen, so in die Richtung, ja. Und das ist, glaube ich, an solchen Tagen auch wichtig. Jetzt haben wir wieder bei meinem Erfolgstagebuch oder Dankbarkeitstagebuch, dieses Buch zu nehmen und durchzulesen und sagen, es kommen auch wieder diese Tage. Und heute bin ich so richtig kack drauf und das darf ich auch. Und das brauche ich auch. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig zu kommunizieren, seinem Umfeld und sagen, du, ich bin heute irgendwie knautschig, heute tue ich mir furchtbar leid, bitte in Ruhe lassen oder sei achtsam zu mir, da lassen wir mal auch gelernt. Vielleicht, wenn man im Job ist, einen Homeoffice-Tag Tag einlegen oder sie einen Urlaubstag oder irgendeinen anderen Tag sich gönnen. Einfach lieb zu sich selber sein und das annehmen und nicht dieses, kennst von mir selber, du musst funktionieren und du musst drüber und jetzt reingehen und lächeln. Da vergewaltigen wir uns selber und das tut mir leid, es anzuschauen und es tut mir leid, wenn ich mir das selber manchmal antue und sage, ich darf einfach schlecht drauf sein und ich darf auch traurig sein, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, ich darf mich ärgern drüber, das ist ja legitim. Ja? Mhm. Also ich finde das einfach anzunehmen und von mir aus zelebrierst du mir so einen Tag, leg dich ins Bett und sei so richtig sauer. Ja? Mhm. Mhm. Aber glaub dran, dass es auch wieder andere Tage kommen dürfen.
Und weil du auch das Tagebuch angesprochen hast, ich denke, wenn man das schon ein paar Tage oder ein paar Wochen geführt hat und dann zurückschaut, was sich schon alles verändert hat, weil man vergisst es ja, ne? Man vergisst ja
absolut
die kleinen Schritte, die man gemacht hat. Man vergisst die kleinen Erfolge, die es gegeben hat. Und da einfach auch mal hineinzuschauen und zu sagen, boah, es ist ja eigentlich eh schon was weitergegangen.
Richtig,
ne?
Ja. Darum mag ich diese einfache Methode so gern, weil es wirklich so schnell geht oder so, wenn man so einen schönen Moment, wenn man reinschreibt, ja, heute habe ich, weiß nicht, im Bus eine alte Frau getroffen und habe voll nett mit ihr geplaudert. Ja. Das sind so kleine Glücksmomente und wir vergessen diese Erfolge, gerade wir Frauen denken immer so groß, nicht? Man sagt, na, was waren die größten Erfolge? Da denken wir immer, nein, es war ein super Erfolg. Weiß ich nicht, dass ich die Woche überlebt habe, weil die Woche war einfach furchtbar. Ja. Ich habe im Büro viel zu tun gehabt, meine Mutter ist krank oder was auch immer. Ich habe die Woche überlebt, großartig. Ja. Und ich habe nicht irgendwie wem gebissen vor lauter Frust. Also auch das sind Erfolge und da dürfen wir hinschauen und nicht immer so streng sein und sagen, ich muss immer funktionieren und es muss alles so großartig sein. Und wirklich zu schauen, was habe ich echt schon gerockt in meinem Leben, groß wie klein. Und wenn man sich da hinsetzt und diese Liste macht, es wird sicher dauern, bis uns was einfällt, weil wir sind ja da sehr streng, aber da kann schon viel zusammenkommen.
Wie kann man denn so an diese Liste herangehen? Was ist das eine kleine Methode, wenn man sagt, okay, ich möchte mich jetzt einmal schon mit diesen kleinen Schritten auseinandersetzen, was kann ich denn da machen?
Ja, also einfach so diese Liste, worauf ich stolz bin und da halt wirklich alles, was kommt, einmal aufschreiben und wirklich bis ins Innerste graben und nicht so, ich bin stolz auf ein Studium, großartig, ja, aber kleiner denken, ja. Ich bin stolz, dass ich meiner Freundin geholfen habe, wie ihre Mutter gestorben ist und ich habe sie begleitet, ja. Ich bin stolz, dass ich vorgestern zur Nachbarin nachgesagt habe, ich muss weitergehen und habe mir nicht wieder der Geschwafel angehört, ja. Also so von mini bis groß und das auch zu sammeln und eben. Das ist eine gute Methode und gleichzeitig dieses Vision Board, ich habe immer so einen A4-Zettel dann auf meinem Kleiderkasten hängen gehabt und habe mir dann einfach immer so Schlagworte raufgeschrieben, Dinge, von denen ich träume, ganz, ganz befreiend, ja. Und kann man so unterschiedlich sich so Dinge aufkleben und sagen, das sind meine Werte, das sind meine Wünsche, das sind die Erfolge, die ich schon habe. Und wir dürfen dann träumen und visualisieren und immer hinschauen und sagen, da hast du wirklich schon viel geschafft. Und natürlich ist ein Jobwechsel, eine Trennung, es ist auch ein Erfolg, weil ich bin für mich eingestanden.
Du hast ja selbst viel Erfahrung als Führungskraft und du weißt ja, mein Podcast richtet sich vor allem an Frauen in Führungsrollen. Was sind denn so deine drei Tipps für jetzt vor allem vielleicht auch frisch gebackene Führungsfrauen, die sich wünschen, dass sie ein bisschen mutiger sind?
Meine drei Tipps. Also der erste, der mir jetzt einfällt, ist, dass man wirklich klar kommuniziert. Wir Frauen neigen gern so ein bisschen zum Weichspülen und immer so doch vielleicht angepasster und niedlicher zu sprechen. Ich glaube, wirklich klar zu kommunizieren, was ist meine Meinung, was sind meine Erwartungen und wofür stehe ich. Ganz klar. Nicht negativ, nicht positiv, aber wirklich klar. Nicht weichgespült, nicht lieblich, sondern wirklich klar. Das Zweite sind, glaube ich, schon diese Fehler, dass wir uns Fehler erlauben dürfen. Wir dürfen auch Fehler machen. Das sind einfach Erfahrungen, Lernprozesse und sagen, ja, super, habe ich nicht so schlau reagiert oder habe ich nicht so gut gemacht, nächstes Mal mache ich es besser. Und das Dritte ist, glaube ich, schon wieder dieses Netzwerken. Vorbilder, Mentorinnen, Mentoren, was auch immer. Einfach Verbündete suchen, die einem unterstützen, die diesen Weg vielleicht schon gegangen sind, die mich inspirieren. Das ist schon etwas, auch wieder mit dem, ich muss nicht allein schaffen. Und gleichzeitig kann man dann auch eben dieses Netzwerk schaffen für andere Frauen, die nachrücken dürfen. Und ich glaube, das Wichtigste ist schon, neues Vierte ergänzend drüber stehend, dass wir Frauen nicht führen müssen wie Männer. Wir Frauen dürfen führen, wie wir führen wollen. Wir müssen nicht Männer kopieren und glauben, wir müssen jetzt besonders männlich sein oder besonders, weiß ich nicht, genauso sein, wie wir halt glauben, dass männliche Führung funktioniert. Wir Frauen haben vielleicht einen anderen Stil zu führen. Wir haben vielleicht mehr Empathie. Wir sind anders getickt. Also es darf alles sein. Es darf die männliche Energie da sein, aber es darf auch die weibliche Energie da sein. Und die braucht man nicht verstecken. Also mit dem, das hat mir schon immer geholfen, auch mit meinen Mitarbeiterinnen. Ich spüre, wenn es der nicht gut geht. Und ich rede es drauf an. Und ich setze mich dann eine Stunde mit der und mache ein Coaching oder ich schicke sie heim, wenn ich das Gefühl habe, sie ist so belastet, dass der Tochter daheim nicht gut geht. Das bringt mir nichts, wenn die da sitzt. Die soll heimgehen, soll sich um ihr Kind kümmern. Die kommt aber in zwei Tagen wieder und ist happy, dass sie da arbeiten darf.
Ja, meine allerletzte Frage an dich, Sabine. Was wäre denn so dein Rat an dein 30 Jahre jüngeres Ich?
Mein 30-jähriges jüngeres Ich, dass ich, glaube ich, weniger aushalten muss und mutiger sein darf. Ja. Also weg vom Aushalten und mehr ins Tun kommen und Grenzen, früher Grenzen setzen, viel, viel früher Grenzen setzen.
Sehr gut, das klingt nach einem guten Plan. Vielen Dank, liebe Sabine, für
Danke
dieses
auch.
Kleine Gespräch.
Ja, cooles Thema. Sehr, sehr wichtig.